Ich begrüße jetzt in der Leitung unsere nächste Interviewpartnerin und das ist Fritz aus Mexiko. Hallo.
Hallo.
Und jetzt geht's halt um Frauen in Chiapas, also ja, sowohl in der Guerilla, in der EZLN, als auch irgendwie deren Lage und Probleme allgemein in Mexiko und Chiapas. Wie ist denn das zum Beispiel mit den Frauen in der Guerilla? Werden die dafür vollgenommen? Werden die von ihren männlichen Kollegen respektiert? Sind die da, ja, also wie ist das da so?
Also man muss halt damit anfangen, dass die zapatistischen Frauen ein Jahr vor dem Aufstand das revolutionäre zapatistische Frauengesetz proklamiert haben, was als eine wichtige Errungenschaft bezeichnet werden kann, worin sich die zapatistischen Frauen kollektiv zusammengesetzt haben und bestimmte Rechte erkämpft und ausgedrückt haben, das ist zum Beispiel das Recht auf politische Beteiligung, das Selbstbestimmungsrecht auf den eigenen Körper, das Recht auf Arbeit und das Recht auch auf politische Partizipation in den Gemeindestrukturen und auch in der Guerilla. Eine andere wichtige Errungenschaft ist ein Alkoholverbot, was die zapatistischen Frauen durchgesetzt haben, weil nämlich Alkohol eines der Mittel war, mit denen die Großgrundbesitzer die Männer gefügig gemacht haben und was natürlich auch zu einer häuslichen Gewalt beigetragen hat. In der Guerilla wird von einem Frauenanteil zwischen 30% und 45% ausgegangen und laut Berichten sollen da die Beziehungen relativ gleichberechtigt sein. Das heißt, dass sich Männer wie Frauen genauso an reproduktiven Tätigkeiten wie Abwaschen und so weiter bezeichnen und dass es eine freie Wahl von Partnerschaften gibt, dass es das Recht gibt, sich auch wieder zu trennen, dass es Verhütungsmittel gibt und einen großen Vorteil in der Guerilla sagen halt auch viele Frauen, dass es die Möglichkeit für eine Ausbildung ist. Also nicht nur zu einer militärischen Ausbildung, sondern auch das Recht auf Bildung kann darin verwirklicht werden.
Wie ist denn das, also wird das von der Familie meistens so akzeptiert, wenn die Frauen dann mit Gewehr durch die Gegend laufen oder ist das eher verpönt?
Die Kämpfer und Kämpferinnen in der EZLN haben eigentlich ein gutes Standing innerhalb den Gemeinden, aber es wird halt von biografischen Brüchen berichtet, was passiert, wenn eine Frau aus der EZLN ausscheidet und dann in die oftmals noch sehr traditionell geprägten Strukturen der Gemeinde zurückkehrt. Dann kann es halt schon zu Problemen kommen, wenn halt dann ein anderer Lebensstil erwartet wird von den Frauen. Oder es gibt zum Beispiel auch Fälle, wo berichtet wurde, dass Frauen, die sich in der Guerilla von ihren Partnern getrennt haben, in den Gemeinden nicht mehr anerkannt wurden. Aber man muss dazu sagen, dass die Situation in den zapatistischen Gemeinden sehr unterschiedlich ist. Es gibt Gemeinden, die sind sehr fortschrittlich und in denen wird das revolutionäre Frauengesetz umgesetzt. Es gibt aber auch noch Gemeinden, wo das eher problematisch ist. Man muss es halt als einen Prozess sehen,
also
der hat sich langsam entwickelt.
Da fällt mir ein Interview zu ein, das wir vor einem halben Jahr oder so mal gemacht haben, zu Frauen in der PKK. Und da wurde halt gesagt, dass das ganz oft so ein expliziter Bruch mit der Familie ist, dass das halt sehr piefig und alttraditionell konservativ in den dörflichen Familien zugeht. Und wenn die Frauen da ausbrechen wollen, dass es für die eine Möglichkeit ist, überhaupt rauszukommen aus diesen Dörfern. Ist das vielleicht in Chiapas ähnlich?
Einerseits ist es ähnlich, dass halt die Guerilla für viele Frauen schon einen Ausbruch aus patriarchalen Strukturen geboten hat, aber andererseits würde ich nicht so einen Bruch sehen zwischen den Gemeinden und der EZLN, weil die EZLN ja auch unterstützt wird von den Basis der Pollo in den unterschiedlichen Gemeinden. Und Berichte zu folgen, es ist halt dann eher so, dass die Leute auch das unterstützen und auch stolz darauf sind, wenn die Leute aus der Familie in der EZLN sind.
Aber das klingt ja auch so, als ob es schon vor der EZLN eine kräftige Frauenbewegung gegeben hat, wenn die schon also landesweit dann ihre Forderungen mit diesem Frauengesetz aufstellen. Also was für andere Frauenorganisationen gibt es denn da noch oder aus welchen ist dann halt diese EZLN mit hervorgegangen?
Also in Mexiko ist halt das Spektrum von feministischen und Frauenorganisationen sehr breit. Es gibt urbane Feministinnen, die eine lange Tradition haben. Bei indigenen Gruppen würde ich auf Chiapas bezogen schon sagen, dass die EZLN und die Frauen in der EZLN auch ganz viel ausgelöst haben. Denn dieses Frauengesetz, das ich angesprochen habe, bedeutet halt von denen eine Reflexion der eigenen Tradition, wo die halt gesagt haben, dass viele Dinge problematisch und zu kritisieren sind. Und worauf halt dann diese Frauengesetze entstanden sind. Und damit haben die halt dann ganz viel Anschwung gegeben für andere indigene Frauen. Also die haben halt dadurch auch erstmals einen Diskurs über die Situation von indigenen Frauen und generell auch von Indigenen in Mexiko ins Leben gerufen.
Wie ist denn so die Lage der Frauen in Mexiko und in Chiapas? Also mal kurz zusammengefasst.
Vor allen Dingen indigene Frauen sind halt durch eine mehrfache Diskriminierung und durch mehrfache Unterdrückungsmechanismen betroffen. Was zum einen ihre soziale Situation betrifft, ihre ökonomische Situation, Gender-Situation, und es gibt halt einen krass verbreiteten strukturellen Machismus, der halt seinen krassesten Ausdruck im Phänomen des Feminizids, das heißt der massenhaften Ermordung von Frauen, findet. Und ich glaube, der Feminizid ist ja auch relativ bekannt in den deutschen Medien im Kontext von Ciudad Juárez. In Chiapas passiert das leider auch, und laut offiziellen Angaben ist Chiapas 2009 der Bundesstaat gewesen mit der höchsten Rate an Feminiziden. Das heißt, dass in der ersten Jahreshälfte des Jahres 138 Frauen ermordet wurden. Und das liegt auch daran, dass halt Chiapas mit einer der am stärksten militarisierten Bundesstaaten von Mexiko ist. Und dass halt viel sexualisierte Gewalt von militärischen Strukturen ausgeht und forciert wird.
Ja, aber da gibt es wahrscheinlich noch mehr Gründe. Also ich meine, Machismo, Militär, aber ich meine, das sind ja schon viele Morde. Also gibt es da noch irgendwie so andere Ansätze, das zu erklären?
Tja, das liegt auch in der Südgrenze. Und ein anderer Grund ist halt auch die Straflosigkeit. Also die Situation ist, dass Menschen eine Frau umbringen kann und das einem wahrscheinlich nicht passiert wird. Es gibt eine hohe Korruption, ein hohes Machtgefüge, Klientelismus, wo sich untereinander gedeckt wird.
Reagieren die Frauengruppen da in irgendeiner Form drauf, dass sie meinetwegen Selbstverteidigungskurse für Frauen anbieten? Oder also wie reagiert die Gesellschaft da in Chiapas drauf?
Es ist so, dass Frauenorganisationen auf die Straße gehen und sich stark machen, damit halt über diese Ziffern öffentlich gesprochen wird. Und es wird halt auch vor allen Dingen angegangen, dass halt das Recht von Frauen auf physische und psychische Unversehrtheit gewahrt wird. Aber es ist eine problematische Situation. Von Selbstverteidigungskursen habe ich gehört, aber ich weiß, das ist halt nicht nur eine Strategie, diese Feminizide zu verhindern. Das ist halt ein strukturelles Verbrechen.
Die Landesregierung von Chiapas, die haben ein neues Abtreibungsgesetz. Wie sieht denn das aus?
Also es ist halt so, dass in 18 der 32 mexikanischen Bundesstaaten in der letzten Zeit ein neues Abtreibungsgesetz erlassen wurde, wo Abtreibung massiv kriminalisiert wird. In Chiapas ist das Ende Dezember passiert, wo halt der Artikel 4 der Verfassung modifiziert wurde, wo das Recht auf Leben seit der Empfängnis an verstärkt wurde, wo es halt dann zu einer massiven Kriminalisierung von Frauen kommt, die halt das Selbstbestimmungsrecht auf den eigenen Körper wahrnehmen wollen. Im Kontext von Mexiko, in Mexiko-Stadt ist Abtreibung seit 2007 legal und kann auch kostenlos in öffentlichen Krankenhäusern durchgeführt werden. Und die Reaktion dieser 18 Bundesstaaten ist halt als eine konservative Reaktion, als ein konservativer Rollback auf die positive Gesetzgebung in Mexiko-Stadt zu sehen.
Gut, und dann gab es oder gibt es jetzt auch vermehrt Repressionen gegen Aktivisten von sozialen Bewegungen, halt auch von Frauenbewegungen. Warum gerade jetzt und was passiert da genau?
Also es gab halt im Kontext vor 2010, was halt in Mexiko ein relativ wichtiges Jahr ist, weil es ist halt, die nennen das Bicentenario, 200 Jahre Unabhängigkeit, 100 Jahre Revolution, gab es relativ viel Medienhetze, dass sich 2010 die EZLN und andere terroristische Organisationen zu einem neuen Aufstand zusammenschließen würden, was nicht passiert ist. Was aber passiert ist, ist, dass seit 2010 die Repression gegen soziale Bewegungen und Unterstützerinnen von diesen massiv zugenommen hat. Also es gab, im Januar wurden zwei Gemeinden im lakedonischen Regenwald geräumt. Im Februar gab es Angriff von Paramilitärs auf die zapatistische Gemeinde Bulimajau mit Schusswaffen. Im Februar wurden auch Anhänger aus einer Gemeinde der anderen Kampagne von Paramilitärs angegriffen. Und im Februar wurde eine Person, die Mitglied von einer NGO ist, auf offener Straße hier in San Cristobal entführt und misshandelt, als sie gerade ihren Sohn zur Schule bringen sollte. Und vor kurzem ist in der mexikanischen Tageszeitung Reforma ein Artikel veröffentlicht worden, wo also angebliche Fotos von Subkommandante Marcos abgedruckt wurden. Auf den Fotos ist halt ein Mensch, der auch Teil der Menschenrechtsszene ist, der halt somit diffamiert wurde, und in dem Artikel stand auch, dass ein angeblicher Zeuge, der ehemaliger EZLN-Guerilla war, ausgepackt hat, dass es Verbindungen zwischen EZLN und ETA gibt und dass Internationalistas in die Caracoles fahren und dort Geld spenden von der ETA, was halt für Kenner der zapatistischen Szene totaler Quatsch ist, weil die EZLN sich schon seit, also vor Jahren von den ETA-Methoden distanziert hat. Und was halt dadurch geschafft wird, ist halt auch ein politisches Klima gegen Internationalistas, wenn die halt diffamiert werden, dass die Teil sind des zapatistischen Kampfes und dadurch werden halt dann auch Maßnahmen legitimer Leute abzuschieben und die internationale Solidarität hier in Chiapas zu schwächen.
Gibt es im Internet noch weiterreichende Webseiten zu dem Thema oder gibt es irgendwelche Bücher, die man empfehlen könnte, wenn man sich dafür interessiert?
Also ich würde die Webseite chiapas98.de empfehlen. Da gibt es halt immer wieder Informationen und Analysen zu dem Thema, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, sich an Eilaktionen, Protestaktionen zu beteiligen. Und gerade ist ein Buch erschienen über das erste Treffen der zapatistischen Frauen mit den Frauen der Welt. Das heißt, das Recht glücklich zu sein. Und es ist von der NGO Zwischenzeit e.V. erschienen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, also auch irgendwie ja, zur Unterstützung von Frauenprojekten in Chiapas?
Es gibt natürlich immer wieder die Möglichkeit zu spenden. Und was halt auch wichtig ist, ist, glaube ich, halt auch hier vor Ort Menschenrechtsbeobachtung zu machen. Wo man in Deutschland eine relativ gute Vorbereitung mit dem Verein Carrea e.V. bekommen kann.